SR Info. Bilanz am Abend.
Ich bin Sarah Sasso. Schön, dass Sie dabei sind. Bis 18 Uhr haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Von Hamburg aus gegen die Islamistenszene in Deutschland. Was bedeutet das Verbot des Vereins Islamisches Zentrum? Bundeskanzler Scholz vor dem Sommerurlaub. Vorher hat er sich noch den Fragen der Journalisten gestellt. Wasserstoffmarsch. Die Bundesregierung hat die Importstrategie für Wasserstoff beschlossen. Für die deutschen Geheimdienste ist es der verlängerte Arm des iranischen Regimes. Heute nun hat die Bundesinnenministerin das Islamische Zentrum Hamburg verboten. Annalou Beckmann fasst die Ereignisse zusammen.
Aufatmen heute bei vielen Exil-Iranern wie Reza Alipur. Jahrelang fühlten sich er und andere geflohene Landsleute bedroht vom Islamischen Zentrum Hamburg als Verlängerung des Teheraner Regimes.
Manchmal bin ich wirklich durch Umwege, dass ich nicht hier vor dem IZH gehe. Jetzt endlich mal dieser Angstfaktor für mich weg ist, das ist eine pure Freude.
In den frühen Morgenstunden rücken Einsatzkräfte vor der sogenannten Blauen Moschee an. Voll vermummt eilen Polizisten auf das Gelände direkt an der Hamburger Außenalster. Die Moschee gilt als einer der wichtigsten Anlaufpunkte der schiitischen Religionsgemeinschaft in Europa. Trägerverein der Moschee ist das Islamische Zentrum Hamburg, kurz IZH. Der Verein wird seit 1993 vom Verfassungsschutz in Hamburg beobachtet. Die Sicherheitsbehörden stufen das IZH als islamistisch ein. Heute früh durchsuchen die Einsatzkräfte nicht nur das Gebäude, die Moschee wird nun geschlossen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD sagt in einem Video, das unter anderem auf der Kurznachrichtenplattform X verbreitet wird:
Wir haben heute das Islamische Zentrum Hamburg verboten. Das ist ein weiterer konsequenter Schritt gegen islamistischen Extremismus.
Am Vormittag Hamburgs regierender Bürgermeister Peter Tschentscher, ebenfalls Sozialdemokrat, bei einer Pressekonferenz.
Das IZH war bundesweit aktiv und Teil eines großen islamistischen Netzwerkes, das sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland und gegen grundlegende Werte von Demokratie und Freiheit richtet.
Neben dem IZH hat Bundesinnenministerin Faeser auch 5 weitere Ableger in Deutschland verboten. 3 weitere Moscheen wurden geschlossen. Dazu fanden neben Hamburg in 7 weiteren Bundesländern Polizeieinsätze am Morgen statt. In Bremen, Berlin, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Insgesamt handelt es sich um 53 Objekte, darunter Moscheen, Vereinsräume und Privatwohnungen. Material und Vermögen wurde beschlagnahmt. Die Forschungsleiterin des Mid-East Freedom Forum in Berlin, Ulrike Becker, reagiert erleichtert. Das Vereinsverbot für sie ein längst überfälliger Schritt.
Das IZH war sehr gefährlich. Von hier haben sich Anhänger der Terrororganisation der Hisbollah getroffen. Von hier aus wurde die islamistische Ideologie der Islamischen Republik Iran verbreitet. Und hier gingen Agenten des Regimes ein und aus, die Anschläge in Europa geplant haben.
Nachdem der Bundestag die Regierung 2022 aufgefordert hatte, ein Verbot zu prüfen, folgte im vergangenen Jahr eine bundesweite Razzia, die offenbar neue Beweise lieferte. In diplomatischen Kreisen wird nun damit gerechnet, dass Teheran auf die heutigen Entwicklungen reagieren wird, etwa mit Verboten von deutschen Organisationen und Institutionen. Wie das iranische Außenministerium bereits mitteilte, hat der Iran den deutschen Botschafter in Teheran einbestellt. Auch der Exil-Iraner Reza Alipur sorgt sich vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen des Regimes.
Da bin ich mir sicher, es läuft die Gefahr, dass die jetzt in irgendeiner anderen Form sich organisieren, in Grüppchen und Gruppen, weil die haben auch sehr viele andere Förderer.
Das Islamische Zentrum Hamburg stand für ein Statement heute nicht zur Verfügung.
Von der Blauen Moschee in Hamburg aus hat das iranische Regime seine Weltsicht auch in Deutschland und in Europa verbreitet. Davon geht auch die Ethnologin Susanne Schulter aus. Sie ist die Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam und mit ihr habe ich kurz vor unserer Sendung über das Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg gesprochen. Frau Schröter, wie ordnen Sie denn die Bedeutung des Islamischen Zentrums Hamburg für die iranischen Muslime in Deutschland ein?
Ja, das Islamische Zentrum war, jetzt ist es ja verboten, die wichtigste Zentrale des iranischen Regimes in Europa. nicht nur in Deutschland. Also es hat eine europaweite Bedeutung und in Deutschland natürlich auch. Da hat es ein dichtes Netzwerk an islamischen Gemeinden aufgebaut, ein Dachverband, der nennt sich Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden in Deutschland, und die werden weitgehend auch von diesem islamischen Zentrum kontrolliert. Das Zentrum hat quasi sich die Aufgabe gegeben, die Ideologie des Regimes in Teheran, der Islamischen Republik Iran, weiter zu verbreiten hier in Deutschland, also Ideologietransfer zu betreiben. Und das machen sie mit Bildungsangeboten, durch Predigten, durch Workshops, dadurch, dass sie in den Gemeinden auch immer wieder präsent sind. Also der Einfluss ist enorm, muss man ganz ehrlich sagen. Und deshalb wird dieses Verbot auch große Auswirkungen haben.
Also jetzt passt das ja nicht so ganz zusammen mit der Aussage des Leiters, der letzte Woche noch in der Hamburger Morgenpost gesagt hat, er unterstütze keine Gewalt, keinen Terror und mache keine Politik, und der Islam, den sie in diesem Zentrum predigen würden, das sei ein Islam der Vernunft, der Islam des Friedens, der Freundschaft, des friedlichen Zusammenlebens der Völker. Wie passt denn das zusammen mit dem, was Sie jetzt gerade geschildert haben?
Naja, gut, das ist das, was man dann entgegnet auf Vorwürfe. Das passiert aber auch immer wieder. Auf der anderen Seite muss man sagen, haben sie niemals einen Hehl draus gemacht aus ihrer Ideologie. Also egal, ob es um Gleichberechtigung von Frauen ging, ob es um die Anerkennung von LGBT geht, also Ehe für alle, da haben sie ein eigenes Statement rausgegeben. Ob es darum, um Israel natürlich, also Vernichtung Israel steht ganz oben auf der Agenda. Da waren die immer ganz klar. Also man konnte wissen, was sie vertreten. Wenn sie darauf angesprochen sind, haben sie sich immer beklagt, dass sie als Muslime diskriminiert werden und dass der Islam Frieden ist und dass sie nur Frieden verbreiten. Aber das sind die üblichen Floskeln, die man so hört aus den Kreisen.
Also nicht umsonst wird ja schon seit 30 Jahren dieses Zentrum vom Verfassungsschutz beobachtet, beziehungsweise auch schon extremistisch eingestuft. Jetzt kommt dieses Verbot, 30 Jahre später. Ist ja klar, die Beweise, die man dann dafür braucht, die müssen hieb- und stichfest sein. Aber liegt es auch teilweise an unserem Umgang mit dem Islamismus, dass das so lange gedauert hat?
Ja, absolut. Also ich muss schon sagen, der Islamismus, obwohl wir wissen, und ich bin ja auch als Wissenschaftlerin immer dabei gewesen, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Da bin ich so oft auf taube Ohren gestoßen und andere auch. Man hat immer sofort gekontert, das sei Generalverdacht gegen die Muslime, das sei islamfeindlich, islamophobisch, gar antimuslimischer Rassismus. Und so hat man das Thema immer vom Tisch gewischt, obwohl jetzt wie bei diesem islamischen Zentrum in Hamburg eigentlich alles auf dem Tisch lag. Schon vor Jahren lag alles auf dem Tisch. Also die Organisation antisemitischer Demonstrationen und verschiedene Statements, Einzelgemeinden, die eng mit dem Zentrum verbunden sind, die haben auch niemals hinter dem Berg gehalten damit, was sie tatsächlich wollen. Aber hier bei uns gibt es doch immer noch, muss ich sagen, eine große Zurückhaltung gegenüber Muslimen. Beim Rechtsextremismus ist man ganz klar, und da sieht man, das ist eine Gefahr für die Demokratie, und da möchte man auch mit repressiven Mitteln gegen vorgehen. Beim islamischen Extremismus geht man ganz anders vor, ja, obwohl der genauso eine Gefahr für die Demokratie ist. Da sagt man, ja, wir müssen doch mit ihnen kooperieren, wir müssen sie einbinden in Dialog. Und islamische Zentrum war eingebunden, ja, war eingebunden in der Bürgerschaft Hamburg, in die Schura. Da gab es so viel Kritik auch von Exil-Iranern, von liberalen Muslimen, die gesagt haben, das kann doch nicht euer Ernst sein. Aber man hat daran festgehalten, und das ist fatal. Also es geht ja nicht darum, den Islam zu verteufeln, es geht darum, Extremisten tatsächlich so zu benennen, wie sie sind.
Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, es gibt ja auch Muslime, die nicht islamistisch sind. Die leben auch hier in Deutschland, ja?
Natürlich.
Und selbst die haben das also schon kritisiert. Aber jetzt wird ja dieses Verbot auch eine Auswirkung auf Sie haben. Was denken Sie denn, wie wirkt das denn auf unsere Gesellschaft?
Also auf die liberalen Muslime wird es keine Auswirkungen haben, keine negativen zumindest. Sie sind sehr froh, dass das passiert. Also ich habe heute schon über die sozialen Medien viele Rückmeldungen bekommen, gerade von liberalen Muslimen, von Kritikern für der Islamischen Republik Iran, dass sie sagen, endlich, und das haben wir doch die ganze Zeit gefordert, das ist wirklich ein guter Tag für die Demokratie. Also da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen, dass das schlecht ankommen wird. Nur diejenigen, die jetzt vielleicht befürchten, dass sie auch nicht mehr so unbeachtet bleiben, bei denen kommt es natürlich schlecht an. Und ich meine, wir haben ja in den letzten Monaten diskutiert über Kalifatsdemonstrationen und Ähnliches und auch über Antisemitismus, der zum Teil in muslimischen Organisationen verbreitet wird. Also das sind nicht nur die Iran-orientierten Islamisten, die für uns ein Problem darstellen, sondern möglicherweise auch noch andere. Und das betrifft aber definitiv nicht die Mehrheit der Muslime. Das ist auch völlig klar. Die Mehrheit der Muslime ist ja nicht islamistisch.
Aber wie kriegen wir das denn jetzt hier in Deutschland in den Griff? Nur weil jetzt dieses Zentrum verboten ist, heißt das ja nicht, dass es plötzlich keine islamistischen Muslime mehr gibt.
Naja, so einfach wird es auch nicht sein, ja. Aber der Weg geht eigentlich darüber nur, dass man tatsächlich diskutiert über politischen Islam. Das ist ja die ganze Zeit nicht geschehen. Dass man wirklich differenziert zwischen einem spirituellen Islam, einem Islam, der absolut begrüßenswert ist, und einem Islam, der nicht trennt zwischen Politik und Religion und der geleitet und geführt wird eben durch ausländische politische Führer. Und da ist ja der Iran ist ja nur ein Beispiel dafür. Und das ist kein guter Zustand. Darüber muss man sprechen und zwar offen.
Sagt Susanne Schröter, Ethnologin und Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das gilt auch für den Bundeskanzler, bevor es in den Sommerurlaub geht. Da stellt er sich traditionell den Fragen der Presse und die wollte heute so einiges von Olaf Scholz wissen. Denn an Themen mangelt es nun wirklich nicht. Auch Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel war dabei.
Kommt der Kanzler zum Sommerinterview und dann das. Gleich zu Beginn sieht er sich mit der Frage konfrontiert, ob er, Olaf Scholz, den Joe Biden machen will.
Danke für die überaus nette und freundliche Frage.
Zum Lachen ist den anderen nicht Olaf Scholz. Von wegen den Biden machen und das Kanzleramt abgeben.
Ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden.
Es dauert jetzt 16 Minuten, bis sich des Kanzlers Miene wieder aufhält. Er wirkt dünnhäutig und platziert seine Botschaften gewohnt nüchtern.
Wir müssen alles dafür tun, dass die Spaltungsunternehmer, die Polarisierungsunternehmer nicht den Ton in unserer Gesellschaft angeben.
Spaltungsunternehmer, Polarisierungsunternehmer, gemeint sind offensichtlich AfD und BSW. Sprücheklopfer nennt Scholz sie etwas später, als er für den Zusammenhalt in der Gesellschaft wirbt und seine Politik als Fortschrittspolitik für das Land beschreibt.
Modernisierung, technischer Fortschritt, Wachstum und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Dafür muss man werben und muss es beharrlich tun und mit ganz konkreten Argumenten, nicht mit Sprücheklopferei.
Nach Argumenten wird auch gefragt in dieser Sommerpressekonferenz. Jede Frage ist erlaubt. Es geht um Abschiebungen. Sie sollen schneller gehen, auch nach Afghanistan und Syrien, wenn möglich. Nach der Ukraine wird gefragt, sie soll weiter unterstützt werden, um den Frieden für Deutschland zu sichern. Auch die Löhne in Deutschland sind Thema, zu niedrig für viele, meint Scholz.
Deshalb bin ich Mr. Mindestlohn.
Mr. Mindestlohn ist auch Bundeskanzler und wird nicht müde, das zu betonen. Etwa wenn es um Lohndumping geht.
Das ist eine der wichtigsten Aufgaben der von mir geführten Regierung.
Er, Scholz, führt die Regierung. Auf Umfragen gibt er nichts, schon gar nicht, wenn sie ihn als unbeliebtesten Kanzler aller Zeiten ausweisen. Er will es ja besser machen, aber er kann nicht aus seiner Haut. Selbstkritik ist ihm fremd. Zweimal wird er nach Fehlern gefragt, die Antworten nebulös und vage. Sehr klar aber ist sein Machtanspruch. Etwa als er gefragt wird, was er von einem Verbrennermotorverbot in Neuwagen hält.
Die Sache ist jetzt im Sinne der von mir geführten Bundesregierung in Europa entschieden.
Die von ihm geführte Bundesregierung hat auch eine klare Haltung zu einem Boykott von israelischen Waren.
Eine von mir geführte Regierung wird keinen Boykott von Gütern, Dienstleistungen und Waren aus Israel unterstützen.
So klar wie hier ist Scholz auch, als es um den russischen Präsidenten geht. Er ist sicher, dass es Putin nur um Landgewinn geht und er Frieden nur zu seinen Bedingungen anstrebt. Am Ende geht es dann nochmal konkret um ihn, um Olaf Scholz selbst und ob er in der SPD mögliche Nachfolger aufbaut.
Also erstens bedanke ich mich dafür, dass in der SPD so viele die starke und unabhängige Persönlichkeit von Olaf Scholz gefördert haben, dass er dann Kanzlerkandidat werden konnte.
Und zweitens hat er ja schon klar gemacht, dass die so self-named starke und unabhängige Persönlichkeit Olaf Scholz an vieles denkt, nur nicht ans Aufhören.
Als Politiker auf Fragen von Journalisten zu antworten, das kann ja je nach Thema eine heikle Angelegenheit sein. Ob Olaf Scholz da heute überzeugt hat, dazu haben unsere beiden Kollegen aus dem Berliner ARD-Studio unterschiedliche Meinungen. Martin Polanski fand Scholz jedenfalls gut.
Präzise und sorgfältig. Das sind zwei Wörter, die Olaf Scholz gerne verwendet. Und so war heute auch seine Sommerpressekonferenz. Zu besichtigen ein Bundeskanzler, der trotz miserabler Umfragewerte für sich und seine Partei den Eindruck vermittelte, in sich selbst zu ruhen und präzise und sorgfältig die Themen abzuarbeiten. Sogar gut gelaunt und mit kleinen ironischen Bemerkungen, die man durchaus auch auf die Ampel beziehen konnte. Vieles an der Politik von Olaf Scholz und seiner Regierung kann man falsch finden. Die Art des heutigen Auftritts war aber überraschend gelungen. Volle 2 Stunden hat sich Scholz den Fragen und Nachfragen gestellt, gerade außenpolitisch mit sehr klaren Haltungen zu Russland, dem Verhältnis zu den USA in Wahlkampfzeiten oder zu Nahost. Und innenpolitisch hat er nochmal deutlich gemacht, wo er Schwerpunkte setzt. Modernisierung des Landes, Wettbewerbsfähigkeit und soziale Sicherheit ohne Hängematte. Scholz ist tief drin in jedem Thema, das angesprochen wurde. Statt auf billigen Effekt und populistische Schnellschüsse setzt er auf Sachlichkeit, präzise und sorgfältig eben. Und zugute kam dem Auftritt auch, dass Scholz keine Rede ablesen musste, denn die sind meist voller Versprecher. Scholz hat heute einen klaren Eindruck hinterlassen. Man kann seine Arbeit gut oder schlecht finden, aber man weiß, woran man bei ihm ist.
Gabor Hallas ist da ganz anderer Meinung.
Olaf Scholz hat mich nicht überzeugt. Ich hatte wie so oft den Eindruck, er spricht eine andere Sprache. Die Antworten passten nicht so recht zu den Fragen. Da sitzt ein Bundeskanzler, der über die Frage nach Selbstkritik lacht und dann aufzählt, was er und die Ampel alles richtig machen. Der es als Erfolg verkauft, dass sich die Regierung auf einen Haushalt einigen konnte, was ja selbstverständlich ist. Und der mal so nebenbei ein zentrales Projekt wie die Kindergrundsicherung abräumt, die wird nicht wie geplant kommen vor der Wahl. Olaf Scholz spricht in Floskeln und Rätseln. Er sagt, der Ton im Land dürfe nicht den Spaltern überlassen werden. Aber was konkret will er tun? Und dann kündigt er mal wieder an, dass schon bald Straftäter nach Afghanistan und Syrien abgeschoben werden sollen, ohne ehrlich zu sagen, wie schwer das wird. Also kurz zusammengefasst, die Ampel arbeitet aus seiner Sicht gut. Am Ende werden alle überrascht sein und Olaf Scholz wird wiedergewählt. Das passt aber so gar nicht zu den miesen Umfragen für Scholz und die SPD. Mich persönlich ärgert ein Kanzler, der Kritik zumindest öffentlich so gar nicht wahrnimmt und seine Wählerinnen und Wähler hätten genau das verdient. Wäre Olaf Scholz auch mal selbstkritisch, würde er mehr erklären. Ich bin mir sicher, er könnte mehr Menschen von seiner Politik überzeugen.
Die EU-Kommission und Ungarn sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Jüngster Grund war Viktor Orbáns Alleingang bei seiner Friedensmission, wie er die Reisen in die Ukraine, nach Russland und nach China genannt hat und die mit der EU nicht abgesprochen waren. Jetzt hat Ungarn die Ratspräsidentschaft inne und die EU-Kommission, die reagiert mit einem Boykott. Zu informellen Treffen des Ratspräsidenten schickt sie keine Vertreter. Heute nun hat die Kommission ihren Jahresbericht zur Rechtsstaatlichkeit der EU-Mitgliedsländer vorgelegt, mit weniger guten Ergebnissen aus Ungarn, aber auch positiven aus anderen Ländern. Paul Vorreiter.
Seit 2020 blickt die EU-Kommission in jedem der 27 Mitgliedsländer auf 4 Schlüsselbereiche. Untersucht wird, wie unabhängig Gerichte arbeiten können, wie frei die Medien sind, wie es um die Maßnahmen gegen Korruption und die Funktionsfähigkeit von Institutionen steht. Dabei hebt die Kommission Fort- und Rückschritte im Vergleich zum vorherigen Bericht hervor. Dieses Jahr lobt die EU-Kommission, dass rund 2 Drittel ihrer Empfehlungen aus dem vergangenen Jahr umgesetzt worden seien. Was die Unabhängigkeit der Justiz angeht, habe die Brüsseler Behörde Verbesserungen in 7 Ländern festgestellt.
There are 2 specific cases of success I would like to mention. Es gibt zwei spezifische Fälle, wo es Erfolge gab. Polen, in dem wir das Artikel 7-Verfahren zum Entzug des Stimmrechts eingestellt haben. In Spanien haben sich die politischen Parteien darauf geeinigt, den Justizrat nach 5 Jahren Blockade zu reformieren. Ich freue mich über diese Vereinbarung.
So Vize-Kommissionspräsidentin Jourova. Dagegen registriert die EU-Kommission in Ungarn weiterhin massive Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit und das in allen 4 Schlüsselbereichen. Die Kommission gibt ihren Angaben nach in diesem Jahr eine Rekordzahl an Empfehlungen an die Regierung von Premier Orbán ab, der zurzeit auch noch die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Schon im vorherigen Bericht bemängelte die EU-Kommission weitestgehend Stillstand bei der Umsetzung der Empfehlungen, mit der Folge, dass damit Budapest auch Gelder verwehrt bleiben, betonte EU-Justizkommissar Reinders.
There are more than 20 billion euros till now frozen or suspended about the situation in Hungary.
Es sind wegen der Situation in Ungarn zurzeit mehr als 20 Milliarden Euro an EU-Mitteln eingefroren. Es werden Gelder aus mehreren Fonds zurückgehalten. Aber wenn es Fortschritte gibt, selbst kleine, dann müssen wir Entscheidungen über die finanziellen Folgen treffen.
Wie das bereits in der Vergangenheit aufgrund einiger Änderungen im Justizwesen passiert ist. Aus Sicht des FDP-Europaabgeordneten Körner ein vorschneller Schritt, der sich nun rächt.
Wenn die EU-Kommission 10 Milliarden Euro an eingefrorenen EU-Mitteln an Ungarn für die vermeintliche Verbesserung der Rechtsstaatssituation in Ungarn freigibt, braucht sie sich nicht wundern, dass Viktor Orbán seine Ignoranz gegenüber den EU-Grundwerten nicht aufgibt.
Körner kritisiert außerdem, dass Kommissionspräsidentin von der Leyen die Präsentation des Berichtes verschoben habe. Aus seiner Sicht sollte so ihre Wiederwahl durch Kritik an den Mitgliedsländern nicht gefährdet werden. Rückschritte attestiert der Bericht schließlich auch noch in weiteren Ländern neben Ungarn.
In anderen Ländern, in Italien, in der Slowakei zum Beispiel, wo wir negative Entwicklungen vor allen Dingen bei der Pressefreiheit sehen, gibt es bisher keine Konsequenzen. Und damit verpasst Ursula von der Leyen, verpasst die Kommission die Chance, frühzeitig einzugreifen.
Kritisiert der grünen Europaabgeordnete Freund. Erstmals analysierte die EU-Kommission auch die Lage der Rechtsstaatlichkeit bei den Beitrittskandidaten Albanien, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Demnach wurden in den Ländern wichtige Reformen zur Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz festgestellt. Nach wie vor passiere in den Staaten aber zu wenig, um Korruptionsfälle zu untersuchen und zu verfolgen. Deutschland stellt die EU-Kommission ein überwiegend positives Zeugnis aus. Die EU-Behörde lobt unter anderem die Pläne der Ampelregierung und der Union, das Bundesverfassungsgericht gegen politische Einflussnahme besser zu schützen. Auch betont die EU-Kommission, dass eine Reihe von Reformen für mehr Transparenz und zur Korruptionsbekämpfung in Kraft getreten seien, erwähnt namentlich das Lobbyregister. Wörtlich heißt es, die Korruption auf hoher Ebene werde angegangen, ohne dass systemische Schwachstellen festgestellt wurden.
Gleich in der SR-Infobilanz am Abend. Wie kommt der Energieträger Wasserstoff in ausreichenden Mengen nach Deutschland? Das Problem soll mit der heute verabschiedeten Importstrategie gelöst werden. Nach den Meldungen mit Tanja Philipp-Murer.
Das Bundeskabinett hat umfassende Entlastungen für die Steuerzahler beschlossen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass der Grundfreibetrag der Einkommensteuer erhöht wird, ebenso der Kinderfreibetrag. Zur Anpassung an die Inflation werden außerdem die Einkommensteuertarife angehoben. Das hat zur Folge, dass die Steuerlast für die Bürger sinkt. Außerdem sollen das Kindergeld erhöht und die Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft werden. Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Saarbrücken besteht nach Angaben der Stadt aktuell keine Gefahr. Seit dem Fund am Mittag hat sich ein Krisenstab mit der Lage befasst. Die Stadt teilte dem SR mit, dass der 250 Kilogramm schwere Blindgänger am Sonntag, den 4. August, entschärft werden soll. Über die Evakuierungsmaßnahmen soll zeitnah informiert werden. Wegen der Nähe zum Hauptbahnhof wird es aller Voraussicht nach auch Einschränkungen im Bahnverkehr geben. Der Blindgänger ist bei Abrissarbeiten an der Ursulinenstraße Ecke Richard-Wagner-Straße entdeckt worden. Der Kampfmittelräumdienst hat den Blindgänger untersucht und gesichert. Nach einem Brandanschlag auf ein Wohnhaus heute Nacht in Saarbrücken-Dudweiler hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts und versuchter schwerer Brandstiftung. Den vorläufigen Erkenntnissen nach hatte ein Unbekannter mehrere Brandsätze in Richtung eines Fensters geworfen, traf aber nur die Hauswand. Durch ein Kellerfenster zog Rauch ins Haus. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Ein Nachbar löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.
SR2 Kulturradio, Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Deutschland will klimaneutral werden, oder besser gesagt, es muss klimaneutral werden. Das ist gesetzlich so verankert. Und ein Baustein dabei ist der Energieträger Wasserstoff. Die Industrie stellt sich gerade darauf um, mit Wasserstoff zu produzieren. Die Stahlindustrie im Saarland zum Beispiel. Aber allein sie wird riesige Mengen davon brauchen, mehr als es im Land gibt. Und es gibt noch viele weitere Abnehmer für Wasserstoff. Deswegen hat das Bundeskabinett heute die Wasserstoffimportstrategie verabschiedet. Wie die im Saarland betrachtet wird, berichtet Peter Sauer aus der SR-Wirtschaftsredaktion.
H2, also Wasserstoff, ist der Hoffnungsträger beim klimaneutralen Umbau der Industrie. Das grenzüberschreitende Wasserstoffnetz Mosaik soll den begehrten Energieträger schon in 3 Jahren ins Saarland bringen. Diese Insellösung soll Anfang des kommenden Jahrzehnts jedoch an internationale Transportleitungen angeschlossen werden, erläutert Frank Gawandka, der Geschäftsführer von Netzbetreiber Creos.
Um die hohen Mengen und den Bedarf auch längerfristig decken zu können, sind wir auf Anbindung unseres Netzes an Importrouten angewiesen und sind natürlich sehr wichtig für uns. Insofern sind wir, wenn man den Blick ein bisschen weitet auf Europa, hier in einer sehr guten Position. Wir sind mitten in Europa und haben mehrere Anbindungen an Importkorridore.
Die Stahlindustrie will CO2 einsparen und setzt deshalb in Zukunft bei der Produktion voll auf grünen Wasserstoff. Bei der Verbrennung entstehen nämlich keinerlei schädliche Klimagase. Bis zu 150.000 Tonnen des Energieträgers werden wohl langfristig pro Jahr benötigt. Grundsätzlich sieht die Stahlholding Saar die Importstrategie der Bundesregierung positiv. Jedoch sei sie noch zu unkonkret, bemängelt Stefan Rauber, der Geschäftsführer der Stahlholding Saar.
Wir müssen als Industrieunternehmen ganz genau wissen, wo der Wasserstoff herkommt, ob die Länder, aus denen er herkommt, verlässlich sind, wie der Wasserstoff aber garantiert auch zu uns zum Zielort kommt. Nicht nur nach Deutschland, sondern zu uns, nach Dillingen. Dort muss er hin am Ende des Tages. Und vor allem, wir müssen wissen, was er kostet. Und es ist nur dann interessant, wenn wir Preise erzielen mit dem Wasserstoff, die international wettbewerbsfähig sind.
Allein in Deutschland ist die Wasserstoffnachfrage sehr hoch. Das Bundeswirtschaftsministerium schätzt, dass etwa 50-70% des grünen Wasserstoffs importiert werden müssen. Die Produktion ist enorm energieintensiv. Bei grünem Ökostrom haben sonnenreiche Länder in Nordafrika, Südeuropa oder Skandinavien die Nase vorn. Deshalb wird der Großteil des grünen Wasserstoffs dort produziert und dann teilweise auch per Schiff nach Europa gebracht werden.
Damit man Wasserstoff transportieren kann, ist eine Variante ist zum Beispiel in Ammoniak, also NH3, chemische Formel, umwandelt. Und dann ist der Wasserstoff erstmal in dieser Stickstoffverbindung gebunden und über Schiffe kann man dann das flüssige Mittel hierher bringen, den Stoff, und der wird dann in den Seehäfen quasi, wird dann aus der chemischen Verbindung wieder Wasserstoff erzeugt.
Erklärt Creos-Geschäftsführer Frank Gawandka. Der Aufbau der Infrastruktur ist komplex und wird Jahre dauern. Die Bundesregierung hat aber aus der Erdgasabhängigkeit von Russland gelernt. Um unabhängiger zu sein, wurden bereits Wasserstoffpartnerschaften mit 40 Ländern eingegangen. Der Weg ist noch lang, aber die ersten wichtigen Schritte hin zur Wasserstoffwirtschaft sind gemacht.
Für die einen wird ein Traum wahr, für die anderen ist es ein Albtraum, vor allem fürs Klima. Die Olympischen Winterspiele 2030 können in Frankreich stattfinden, das hat das Olympische Komitee heute bekannt gegeben. Alle Neuigkeiten zum Thema zukünftige Winterspiele hat Tim Brockmeier.
Obwohl die Wahl beider Gastgeber reine Formsache war, war der Jubel groß.
Jeux Olympiques d'hiver 2030 aux Alpes français.
Beim Bewerber französische Alpen genauso wie beim Bewerber Salt Lake City.
Olympic Winter Games 2034, Salt Lake City, Utah.
Bereits im vergangenen November hatte das IOC beide Bewerber als bevorzugte Kandidaten ernannt. Entsprechend gab es heute keine Gegenkandidaten. Ganz geräuschlos gingen die Wahlen von Salt Lake City nach 2002 zum zweiten Mal Gastgeber von Winterspielen und den französischen Alpen aber nicht vonstatten. So erhielt Frankreich den Zuschlag des IOC nur unter Vorbehalt, da es aufgrund der vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich derzeit nur eine geschäftsführende Regierung gibt, verzögerten sich zuletzt die erforderlichen Garantien von der Regierung für das Winterspiel. Winterspiele-Projekt. Bis spätestens zum 1. Oktober, so IOC-Präsident Thomas Bach, muss Frankreichs zukünftige Regierung die bislang noch fehlenden Garantien übermitteln. In den Ausrichtervertrag mit Salt Lake City baute das IOC ein einseitiges Kündigungsrecht ein, wenn die WADA als höchste Anti-Doping-Autorität vom Gastgeberland nicht voll akzeptiert wird. Hintergrund ist, dass in den USA durch den sogenannten Rodchenkov-Akt, ein 2023 verabschiedetes Gesetz, die Verfolgung von Doping-Verdachtsfällen auch durch den Staat möglich ist. Fast zeitgleich zur Vergabe der Winterspiele 2030 und 2034 gab die deutsche Bundesregierung bekannt, eine Bewerbung Deutschlands für die Sommerspiele 2040 zu unterstützen. Das Kabinett in Berlin beschloss, eine entsprechende Erklärung gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund zu unterschreiben.
Aber jetzt geht es ja erstmal um die Olympischen Sommerspiele, und zwar in Paris. Am Freitag geht's los. Und dann wird sich zeigen, ob Frankreich dann gleich schon 6 Jahre später wieder so ein Riesenevent veranstalten möchte. Schauen wir noch aufs Wetter. Es bleibt auch am Abend trocken. Die Nacht wird dann klar und kühl bei 14 bis 9 Grad. Morgen dann freundliches und trockenes Sommerwetter mit viel Sonne, 24 bis 28 Grad. Der Freitag wird dann nicht ganz so schön. Wolken, Regen und ab und an kann es auch gewittern. Aber es bleibt warm bei über 24 Grad. Und auch in Paris wird es wohl zur Eröffnung der Olympischen Spiele wettertechnisch ähnlich, falls Sie hinfahren, also Regenjacke mitnehmen. Das war die SR-Infobilanz am Abend. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Sarah Sasso. Einen schönen Abend.